SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Ralf Hecht. Guten Abend. Die Finanzsonderplanung von Union und SPD. Bei der Verteidigung dürfte es nicht allzu schwer sein, Partner im Noch-Bundestag zu finden, die mitstimmen und eine Zweidrittelmehrheit ermöglichen. Zumindest FDP und Grüne sind ja bekanntlich lange schon dafür. Anders sieht es beim Infrastruktur-Sondervermögen aus. Da gibt es schon in der Union gewissen Widerstand. Der Chef der Jungen Union, Winkel, hat das Ergebnis der Sondierungsgespräche kritisiert. CDU-Chef Merz habe sich nicht an sein Wahlversprechen gehalten.
Parteipolitisch muss man natürlich sagen, das ist schon eine deutliche Niederlage für die Union. Deutliche Niederlage deshalb, weil ich für dieses große Entgegenkommen der Union gegenüber den Sozialdemokraten offen gestanden die Gegenleistung nicht wirklich sehe.
Man könnte jetzt sagen, da ist er sich ja einig mit den Grünen, deren Vorsitzender Banaschek sagte heute, Merz habe
in den letzten Tagen und Wochen etwas geschafft, was man nicht mal von Markus Söder erwartet hätte. Er hat sich häufiger um 180 Grad gedreht, als es möglich ist, ohne dass einem schwindelig beim Zuschauen wird.
Die demnächst vielleicht Koalitionsverhandler ficht das allerdings wohl eher nicht. Angeblich ist geplant, dass der alte Bundestag bereits in der kommenden Woche abstimmen soll. Nötig ist, wie gesagt, eine Zweidrittelmehrheit. Das bedeutet, dass auch FDP oder die Grünen zustimmen müssen. Doch die FDP fällt bei der Infrastruktur schon mal aus. Sie hat wegen der Frage weiterer Schulden ja bekanntlich die Ampelkoalition platzen lassen und im Moment wenig Grund, eine Kehrtwende hinzulegen. Bleiben die Grünen. Die müssen aus Sicht von Union und SPD wohl mitstimmen, weil sie sowas Ähnliches doch im Wahlkampf gefordert hatten. Fühlen sich und vor allem den Klimaschutz bei der ganzen Planung allerdings übergangen. Könnte noch schwierig werden. Beim grünen Banaschek hat man es vorhin schon gehört, der politische Aschermittwoch ist in diesem Jahr schwierig. Die politische Großwetterlage in Berlin und weltweit, sie lässt doch eher wenig Raum für die Leichtigkeit, die ein guter Witz braucht. Anders formuliert, es ist kaum jemandem nach Scherzen zumute. CSU-Chef Söder macht, vielleicht auch deshalb, gerade so weiter wie im Wahlkampf. Schont die SPD, ignoriert die AfD und haut auf die Grünen.
Aber weder die Maulkörbe von anderen noch die Schalmeiengesänge der Grünen haben bei uns etwas bewirkt. Wir hatten eine klare Linie. Ich kann nur eines sagen, wir haben die Mission erfüllt, liebe Freundinnen und Freunde. Wie sagte Wolfgang Schäuble immer, ist over, liebe Freundinnen und Freunde. Die Grünen waren gegen uns, sie waren gegen Bayern und sie haben vom Wähler die Quittung bekommen. Es ist vorbei.
Wenn es nach Originalität geht, dann sind mir heute vor allem zwei Bemerkungen aufgefallen. Eher überraschend ist noch Gesundheitsminister Lauterbach dabei, wie er sich über Söder lustig macht.
Er macht den Elvis der späten Jahre, der Elvis, der schon viel Show gemacht hat und nicht mehr singen konnte.
Und dann die linke Wissler, die es genoss, sich mit ihren ehemaligen Genossinnen und Genossen auseinanderzusetzen.
Mit der Abspaltung des BSW, kann man ja sagen, haben wir die Intrigen und die Störfeuer quasi ins BSW ausgelagert. Also quasi so eine Art Bad Bank der Linken, die da geschaffen wurde. Und die wickelt der Wähler gerade ab.
So viel mal zwischendurch zum Durchatmen in Zeiten wie diesen und dann wenden wir uns wieder den USA und ihrem Präsidenten zu. Der hat mit der Zerschlagung von USAID ja auch alle Entwicklungshilfeprojekte der USA gestoppt, was zu einer juristischen Auseinandersetzung geführt hat, in der Trump nun vor dem obersten Gerichtshof eine zumindest vorläufige Schlappe eingefahren hat. Aus Washington, Ralf Borchardt.
Der Supreme Court, das oberste Gericht der USA, hat einen Antrag Trumps zum Thema Auslandshilfe abgewiesen. Ein Bundesgericht hatte entschieden, dass zumindest Gelder für bereits geleistete Arbeit in der Entwicklungshilfe auszuzahlen sind. Trump hatte Widerspruch eingelegt. Diesen Widerspruch wies das oberste Gericht nun mit der knappen Mehrheit von 5-4 zurück. Zumindest rund 2 Milliarden Dollar für bereits geleistete Entwicklungshilfe müssen nun voraussichtlich ausgezahlt werden. Damit betrifft die Supreme Court-Entscheidung nur einen kleinen Teilbereich von Trumps umfassenden Kürzungsplänen. Doch die Entscheidung hat Symbolwirkung. Trump kann sich nicht sicher sein, dass der äußerst konservativ besetzte Supreme Court in jedem Fall zu seinen Gunsten entscheidet.
Schwierig. Nein, noch schwieriger wird es bald wohl von der Türkei aus nach Griechenland zu kommen. Nicht für Touristen oder so, Gott bewahre, aber für die Illegalen. Die Türkei will nun offenbar eine Mauer an der Grenze zu Griechenland bauen, um Grenzübertritte in die EU zu verhindern. Warum überhaupt und warum gerade jetzt, das konnten wir leider noch nicht herausfinden. Reisen wird aber allgemein wohl schwieriger, nicht nur für die sogenannten Illegalen. Wer, warum auch immer, nach Großbritannien will, muss seine Einreise in Zukunft vorab elektronisch beantragen. Und wenn es nach den EU-Innenministern geht, gilt das Gleiche bald auch für alle, die in die EU wollen, egal von wo. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Mit dem neuen System sollen biometrische Daten, Gesicht und Fingerabdrücke etwa, erfasst werden und den herkömmlichen Stempel im Pass ersetzen. Dieses sogenannte Entry-Exit-System soll helfen, Ein- und Ausreisen von Nicht-EU-Staatlern besser zu erfassen und diese Daten auch EU-weit zur Verfügung zu stellen, um die Arbeit der Behörden zu vereinfachen. Sichtbar würde damit etwa schnell, wessen Visum bereits abgelaufen ist, und auch der Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität und Terrorismus soll vereinfacht werden. Das elektronische Einreisesystem der EU ist seit langem in der Planung und bereits verspätet. Vor allem auch, weil aus Deutschland und Frankreich Bedenken kamen, ob die Systeme schon sicher und belastbar seien. Nun könnte es, vorbehaltlich auch der Zustimmung des EU-Parlaments, im Oktober diesen Jahres starten. Vereinbart wurde heute eine schrittweise Umsetzung. Im ersten Monat nach dem Start sollen die EU-Staaten mindestens 10% der Grenzübertritte elektronisch erfassen. Nach 3 Monaten dann sollen an der Hälfte aller Grenzstationen die biometrischen Merkmale erfasst werden.
Fokus Südwest.
2 Tote, 11 Verletzte. Die Amokfahrt eines mutmaßlich psychisch Kranken in Mannheim am Montag wird viele in der Stadt noch lange beschäftigen. Dass es keine so ganz große politische Diskussion gibt, liegt wohl auch daran, dass die Rollen nicht ins "da müssen wir jetzt aber dringend diskutieren" Muster passen. Der mutmaßliche Täter war Deutscher. Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht hat am Nachmittag den Taxifahrer getroffen, der den Amokfahrer verfolgte und ihn am Weiterfahren gehindert haben soll. Gabriele Becker-Jahn.
Der Taxifahrer habe mit seinem Eingreifen wahrscheinlich Schlimmeres verhindert, hatte Specht schon gestern Abend bei der Andacht für die Opfer der Amokfahrt gesagt. Laut Specht war der aus Pakistan stammende Mann dem Auto des Täters hinterhergefahren und hatte anschließend mit seinem Taxi die Straße blockiert, sodass der 40-Jährige nicht weiterfahren konnte. Specht hob hervor, dass der Taxifahrer ein Sinnbild für das Zusammenstehen der Kulturen in Mannheim sei. Er lebe seit 15 Jahren in Mannheim und sei Mitglied der muslimischen Gemeinde.
Und dann sind wir nochmal beim politischen Aschermittwoch. In Baden-Württemberg stand er in diesem Jahr im Zeichen der anstehenden Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Ziemlich ernsthaft. Knut Bauer.
CDU-Generalsekretär Linnemann sprach beim politischen Aschermittwoch seiner Partei in Fellbach von entscheidenden Wochen. Ein Regierungswechsel allein löse die Probleme nicht. Notwendig sei ein Politikwechsel. Europa müsse sich verteidigen können, sagte Linnemann, ohne direkt auf das Sondervermögen einzugehen. SPD-Landeschef Stoch bezeichnete das Finanzpaket in Ludwigsburg als viel mehr als einen Doppelwumms. Dies sei gut in einer Krise, wie es sie noch nie gegeben habe. Ministerpräsident Kretschmann hat das Paket bei der Veranstaltung der Grünen in Biberach grundsätzlich begrüßt, fordert allerdings ein Mitspracherecht seiner Partei. Die FDP kam zum politischen Aschermittwoch in Karlsruhe zusammen, die AfD trifft sich am Abend in Rastatt.
Und sonst so?
Ist heute der internationale Energiespartag. Am Aschermittwoch fällt es sicher vielen leicht, nur auf dem Sofa rumzuhängen und sich ganz langsam zu erholen. Aber das ist ehrlicherweise mit Energiesparen gar nicht gemeint. Sabine Stöhr.
Wenn es darum geht, den CO2-Ausstoß zu senken, dreht sich die politische Debatte meist um den Ausbau erneuerbarer Energien. Dabei wird das Sparen von Energie oft übersehen, das kann aber viel bewirken, so das Umweltinstitut München. Wer jetzt an dicke Pullis und halbdunkle Wohnungen denkt, nein, hier geht es um moderne Technologien. Laut der Hochschule Niederrhein könnte Deutschland in der Industrie den Endbedarf um bis zu 44% senken, wenn wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen zur Energieersparnis eingesetzt würden. Aber auch kleine Maßnahmen zeigen schon Wirkung. Laut des Umweltinstituts München könnte allein die flächendeckende Umstellung auf LED-Beleuchtung den Stromverbrauch um rund 40 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr verringern. Das entspricht der Leistung von 3 großen Kohlekraftwerken. Die Internationale Energieagentur sieht im Energiesparen die effektivste Methode, um kurzfristig Treibhausgasemissionen zu reduzieren und gleichzeitig Energiekosten zu senken.
Das SWR Aktuell Infodate.
morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.